Danke, Lennart. Ja, heute machen wir Schluss mit der langen Wüstenwanderung. 2 Monate lang haben wir uns jetzt mit dem Buch Exodus beschäftigt. Ja, danke, so sehe ich euch besser. Mit einem großen Logo zeigt die CDU, wer in der Parteizentrale im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin das Sagen hat. Doch nun hat die Partei ein Problem. Oh Schreck, das C ist weg. Das C, das für christlich steht, ist plötzlich verschwunden. Dumm weggelaufen, könnte man sagen. Ja, wie auf den Videos zu sehen ist, haben Aktivisten von Greenpeace den Buchstaben am Donnerstag einfach mitgenommen. Hinter das übrig gebliebene DU haben sie ein Transparent gehängt und dann war da zu lesen, du sollst das Klima schützen. Der C-Exodus erreicht die Partei in einer Zeit, in der sie ohnehin schon von Machtkämpfen durchschüttelt wird. Einen krassen C-Exodus gibt es auch bei vielen Christen. Wenn Christus nicht mehr vorne steht, vielleicht hätten Mose und Josua, bevor sie auf den Berg steigen, noch ein Transparent aufhängen sollen, auf dem steht, du sollst dir keine anderen Götter neben mich stellen. Moderne Götzen aufspüren, entmachten und ersetzen, darüber reden wir heute. Viele meinen, das erste Gebot ist nicht so wichtig. Bei einer Spiegel-Umfrage, welche Gebote den Deutschen noch wichtig sind, landete das erste Gebot abgeschlagen auf dem letzten Platz. Was für eine fatale Fehleinschätzung, denn die Reihenfolge der 10 Gebote ist alles andere als zufällig. Das erste Gebot steht an erster Stelle, weil es das Wichtigste ist. Luthers Kurzinterpretation dazu lautet, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Dieses Gebot fragt dich, woran hängt dein Herz? Woran hängt dein Herz? Wohin zielen offen oder verborgen deine Wünsche? Für das Volk Israel wurden die Wege in die Freiheit immer lang und länger. Der Alltag stellte das Volk und Mose vor enorme Probleme. Für viele wurde Gott immer ungreifbarer. Als sich Mose schließlich auf den Berg Sinai begibt, um die Gebote Gottes zu empfangen, wird's schwierig. Moses Rückkehr lässt auf sich warten. Das Volk wird immer unruhiger. Wo ist Gott? Wo ist Mose? Und was ist sein Plan? Ich lese uns aus dem Buch Exodus Kapitel 32 einige Verse. Als Mose so lange nicht vom Berg herabkam, versammelten sich die Israeliten bei Aaron und forderten ihn auf. Mach uns eine Götterfigur, die uns den Weg zeigt. Wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Aaron schlug vor, eure Frauen und Kinder sollen ihre goldenen Ohrringe abziehen und zu mir bringen. Da nahmen alle Israeliten ihre Ohrringe ab und brachten sie Aaron. Er nahm den Schmuck entgegen, schmolz ihn ein und goss daraus ein goldenes Kalb. Anschließend gab er ihm mit dem Meißel die endgültige Form. Als er fertig war, schrien die Israeliten, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Da sprach der Herr zu Mose, steig schnell hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat große Schuld auf sich geladen. Wenn die Katze aus dem Haus ist, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Oder wenn der Mose auf dem Berg ist, dann tanzen die Israeliten um das goldene Kalb. Der Mose hat zwar kein C auf dem Berg abmontiert, aber als er sieht, was sein Volk gemacht hat, da wird er zum rasenden Aktivisten. Er nimmt diese 2 Steintafeln und mit den Geboten und schleudert sie am Fuß des Berges und sie zerbrechen in 1000 Stücke. Eigentlich hat er nie aufgehört, der Tanz um das goldene Kalb, der Tanz um Macht, Reichtum und Anerkennung. Er ist immer noch da, der Glaube, dass meine ungestillten Sehnsüchte von Götzen gestillt werden. Da kam etwas Glanz in die Wüste, da wurde Party gemacht, doch das Ende der Party, das war ziemlich glanzlos. Götzendienst kann zunächst Spaß machen. Zuerst reizt der Erlebniswert und am Ende stellt man fest, dass das Erlebnis keinen Wert hatte. Das Kalb fiel nicht einfach vom Himmel, obwohl Aaron, als Mose ihn zur Rede stellte, immerhin die Dreistigkeit besaß, genau das zu behaupten. Das heißt, ich habe das Gold eingeschmolzen und dabei ist dann dieses Kalb entstanden. So als sei das purer Zufall gewesen. Nein, purer Zufall ist es nie, wenn wir unsere Freiheit verlieren. Es gibt auf dem Weg des Freiheitsverlustes Entscheidungen, die wir treffen, Stationen, Halbwahrheiten, Verdrehungen. Es gibt Kreuzungen, an denen wir falsch abgebogen sind. Und dann, oh Schreck, das C ist weg. Das Verzweifelte an dieser Warterei war, dass sich einfach nichts tat. Dieses endlose Warten auf Mose und Josua, das zehrte an ihren Nerven, an ihrem labilen Glauben, an ihrem Fundament. Mose bleibt verschwunden. Wer weiß, was ihm zugestoßen ist. Vielleicht kommt er nie mehr zurück, vielleicht ist er schon tot, der alte Mann. Wir könnten ja sagen, tragisch. Tragisch, dass das Volk nicht warten konnte. Doch wundert es uns bei all dem, was es schon durchgemacht hatte, was ihm schon an Vertrauen und Geduld abverlangt wurde? Mose war ja so gesehen in einer ganz anderen Lage. Der kannte Gott nicht nur aus zweiter Hand. Schließlich hat er mit Gott von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund geredet. Mag sein, dass es lange her ist in deinem Leben, dass du mit Gott wie mit einem Freund geredet hast. Manchmal warten wir auch verzweifelt darauf, dass Gott etwas tut. Wir hoffen und beten, dass er zu uns spricht, aber es tut sich nichts. Vielleicht ist Gott schon tot, denken wir, oder hat kein Interesse an mir. Und dann nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Wir beginnen die Angelegenheit zu regeln, wie wir es für richtig finden. Und genau das tut jetzt das Volk. Sie können doch nicht nur warten. Was liegt also näher, als Aaron zu bitten, etwas zu tun? Aaron und wir. Aaron, das war der um 3 Jahre ältere Bruder von Mose. Er besaß nicht solche dynamischen Führungsqualitäten wie sein Bruder, aber das interessierte jetzt weniger. Wer nicht führen kann, was macht man mit dem? Dem sagt man, was er zu machen hat, was er zu tun hat. Wem es an Selbstführung mangelt, der wird verführt und so selbst zum Verführer. Ob die Leute ahnten, dass der Aaron tun würde, was sie von ihm forderten? Mensch, Aaron, mach uns einen Gott, der vor uns herzieht. Dabei hatten sie doch einen Gott. Aber jetzt wollten sie einen Gott, den sie sehen konnten. Einer, der glänzt und der fasziniert. Nun war der Aaron ja nicht auf den Mund gefallen. Immerhin wurde er den Mose zur Seite gestellt, weil er gut reden konnte, wegen seiner Redegewandtheit. Aber von seiner Schlagfertigkeit jetzt keine Spur. Er fragt nicht, warum wollt ihr das tun? Er sieht nicht, wohin das führt. Er widerspricht nicht, er hat keine Argumente. Der Sprecher war sprachlos, er war ohnmächtig. Aaron lässt sich zu einer Marionette machen. Schon werden die Strippen gezogen. Aufkommen, mach uns eine Götterfigur, die uns den Weg zeigt. Und er macht, was sie fordern. Er beugt sich dem Druck, er folgt ihrem Diktat, er spürt die geballte Entschlossenheit und so kommt es zu einer Polarisierung. Polarisierung entsteht in deinem Leben, wenn die gegenseitige Bereicherung ausfällt, wenn der andere Pol, in dem Fall waren es hier Mose und Josua, wegbricht, wenn die wechselseitige Kritik wegbricht. Polarisierungen schaffen Raum für Götzen in unserem Leben. Wenn keiner mehr da ist, der eine andere Sichtweise einbringt und anderen Aspekten Gehör verschafft, dann werden wir einseitig. Wenn du nicht den Mut hast, Ungelöstes in deinem Leben auszuhalten, dass es halt jetzt noch ein bisschen dauerte, bis die da runterkamen von dem Berg, dann polarisieren wir, dann werden wir einseitig. Und dann sagt er, Aaron, reißt euch die goldenen Ringe ab und bringt sie her. Und scheinbar ohne zu zögern, willigen sie ein in den bösen Plan. Der Aaron lässt sich verbiegen und er lässt sich in das System ihres Ungehorsams und Aufstandes gegen Gott einbauen. Ja, wenn sie das alles wollen, dann mache ich das halt. Ich werde mich doch nicht dagegen stellen. Kennen wir das? Auf einmal tun wir Dinge, die wir gar nicht für richtig halten. Was Götzen alles mit uns machen. Aaron fordert den Schmuck. Schmuck, das ist ja nicht nur wertvoll, weil er aus Gold oder aus Silber hergestellt wird, sondern weil wir mit dem Schmuckstück etwas Besonderes verbinden. Klar, ein Schmuckstück besitzt Schönheit, es schmückt, aber ein Schmuckstück erinnert uns zum Beispiel an einen lieben Menschen. Einen Menschen, der uns geschenkt ist, dem wir etwas versprochen haben. Oder an einen besonderen Anlass, an eine Herzenseroberung. Aber all das hat jetzt plötzlich keinen Wert mehr. Götzen treiben einen Keil zwischen uns und unsere Vergangenheit. Sie suggerieren uns, dass wir die Dinge ruhig hinter uns lassen können, um frei zu werden. Verhindern, dass wir uns daran erinnern, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat. Götzen agieren ziemlich herzlos. Und Götzen fordern. Sie fordern rücksichtslos die Zersetzung unserer Werte. Sie fordern unser Geld. Das Schöne, Edle wird zerstört. Götzen kosten. Aaron zeichnet eine Skizze. Götzen folgen unseren menschlichen Vorstellungen, statt ihnen zu widersprechen. Aaron stellt eine Form her, schmilzt in dieser Form das Gold ein. Also zuerst formen wir uns unsere Götzen und danach verformen sie uns. Aaron wird zum Organisator des Bösen. Mit keiner Silbe wendet er sich gegen diesen todbringenden Plan. Mit diesem Stierbild verstieß Josua ganz klar gegen das Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Sie handelten ja nicht in Unwissenheit. Sie hatten die Gebote bereits von Mose mündlich gesagt bekommen. Dieser Götze war eine eklatante Verletzung des Gebotes. Das Ungeheure war nun, dass das Volk sagte, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Was für ein Hohn auf den Gott, der sie durch diese Wüste geführt hatte, der sie mit Wasser aus dem Felsen versorgt hatte, mit Manna jeden Tag. Dieses lächerliche Götzenbild hat uns befreit. Wer seinen Götzen Macht über sich gibt, der erleidet einen Kontrollverlust. Er wird unkontrolliert. Er lässt die Zügel los. Schauen wir uns mal die Farblithografie an aus dem Exodus-Zyklus von Marc Chagall. Das heißt Tanz um das goldene Kalb, das Bild. Nun, da steht jetzt kein prächtiges, eindrucksvolles Stierbild. Nein, da steht ein ziemlich dumm hineinblickendes Kalb einer Ziege, nicht unähnlich. Ein Tier, wie es eigentlich zum Opfer bestimmt war. Und das ist sichtbar durch das Blutrot an den Vorderbeinen und des Kopfes. Ja, diese Gestalt, die ist sichtbar, greifbar. Aber es ist unbegreiflich, wie man solch ein mickriges Götzenbild derart ausgelassen und beglückt bejubeln kann. Taumelnd tanzt das Volk da drum herum und einige der Tanzenden scheinen die Kontrolle verloren haben. Die Füße rutschen ihnen weg, die Köpfe sind so seltsam verdreht, verrückt. Sie haben ihren Stand verloren. Seltsam starr heben sie die Arme nach oben. Sie erinnern an Marionetten, sie wirken wie von fremder Hand bewegt. Was ist dein Götze? Was hat dich ins Taumeln gebracht, dir den Kopf verdreht und dir den festen Stand unter den Füßen weggezogen? Von welchen Strippen wirst du gezogen? Götzen aufspüren ist gar nicht so einfach. Da gibt es den Götzen der Selbstbezogenheit. Ein Indiz dafür ist die Selfie-Kultur. Plötzlich waren sie da, diese Ikonen für jedermann. Das Phänomen Selfie. Was sagt denn die Flut der Selbstbilder über uns? Für manche ist das klar. Sie sind Zeichen einer selbstbezüglichen Zeit, in der Menschen nur noch um sich selbst kreisen. Aber Vorsicht! Schließlich kannst du anhand eines Bildes niemals sicher entscheiden, ob dies nun Ausdruck ungezügelter Selbstdarstellung ist oder ein Lebenszeichen für viele Weggefährten und Freunde. Oder ist es einfach ein Schrei nach Liebe? Die Frage bleibt trotzdem, ob wir nicht mehr und mehr zu einer sich selbst anbetenden Gesellschaft werden. Ich und meine Gefühle, das ist das Wichtigste. Daneben ist der Götze der zufriedenen Trägheit. Die Griechen nannten es He Akedaia, Trägheit, Übertruss. Ich kenne das Gefühl und Phänomen ja auch. man den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen ist, dann denke ich mir, eigentlich müsste ich jetzt noch ein bisschen was machen. Mit bisschen was meine ich dann Sport, Bewegung, frische Luft. Aber die Trägheit besteht darin, nicht auszusteigen, einfach weiterzumachen und sich treiben zu lassen. Aktive Trägheit, also eine Entscheidung für bewusstes Nichtstun, die schadet keinem, die kann sogar gut tun. Aber passive Trägheit, die sich so äußert, dass wir nicht aufhören mit dem Weitermachen und mitmachen, dass wir einfach mitlaufen, die schadet. Die Trägheit des Aaron, sie schadet dem ganzen Volk. Und viele biblische Texte geben uns Input, wie wir rauskommen aus unserer Trägheit. Petrus wusste aus eigener Erfahrung, dass das Leben als Christ kein Spaziergang ist. Er schreibt im ersten Brief, dass es die Menschen um uns befremdet, wenn wir aussteigen aus dieser Trägheit. Er sagt, dass sie sich wundern, wenn ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie reden abfällig über euch. Mitlaufen, das ist der Götze der zufriedenen Trägheit. Und richten nicht gerade heute gesamtgesellschaftliche Trägheitsphänomene und gesamtgemeindliche Trägheitsphänomene ungeheuren Schaden an? Wo Trägheit herrscht, gibt es keinen Aufbruch. Da brechen Werte weg und Überzeugungen ein. Es ist wichtig, seine Götzen zu entlarven. Götzendienst, das ist nicht nur eine Sünde oder ein kleiner Schönheitsfehler. Die Bibel beschreibt Götzendienst als einen grundsätzlichen Defekt unseres Herzens. Paulus sagt im Römerbrief, dass wir den wahren Gott gegen ein Lügengespinst eingetauscht haben. Wir beten die Geschöpfe an, anstatt den Schöpfer. Wir verehren Menschen, wozu wir ja selbst eben unsere Selbstbezogenheit und zufriedene Trägheit gehören können. Jeder von uns hat es in seinem Leben mit unterschiedlichen Götzen, Trägheitsgötzen zu tun. Entscheidend ist, was wir mit ihnen machen. Wir können unsere Götzen aufspüren und entlarven. Wir können zum Beispiel unsere Fantasie, unsere Gedanken einmal unter die Lupe nehmen. Erzbischof William Temple hat einmal gesagt, die Religion eines Menschen ist das, was er tut, wenn er alleine ist. Mit anderen Worten, dein wahrer Götze verrät sich dann, wenn nichts deine Aufmerksamkeit fordert. Welchen Tagträumen hängen wir ganz besonders nach? Woran denkst du, wenn du an nichts Bestimmtes denken musst? Da gibt es Menschen, die denken gerne an beruflichen Erfolg und sich das ausmalen. Und natürlich auch der Traumpartner, der taucht in vielen Fantasien auf. Wer gelegentlich mal abschweift, das ist ganz normal, und sich das vorstellt, der ist bestimmt nicht diesen Götzen verfallen. Aber wer sich regelmäßig in Tagträume und Scheinwelten zurückzieht, vielleicht stundenlang, weil sie ihm Trost spenden und Freude bereiten, betet der nicht den Götzen der Realitätsflucht an? Eine andere entlarvende Fragestellung bezüglich unserer Götzen lautet, wofür gebe ich gerne Geld aus? Jesus hat gesagt, euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Es macht uns ja überhaupt nichts aus, Geld für Dinge auszugeben, die uns am Herzen liegen. Und einen Götzen kann man leicht daran erkennen, dass wir ständig zu viel Geld dafür ausgeben und uns ständig davor in Acht nehmen müssen, dass nicht schon wieder Geld in diese Richtung fließt. Habgier macht gierig, süchtig. Und dabei liegt nach Jesus der größte Reichtum nicht im Haben, sondern im Loslassen. Ein weiterer Test zur Entdeckung unserer Götzen ist der Blick auf meine heftigsten Gefühle. Wir finden unsere Götzen oft dort, wo unsere größten Verletzungen sind. Verletzungen, die uns zu Verhaltensweisen herausfordern, um das Ganze zu kompensieren, obwohl wir wissen, dass es falsch ist. Wer mit Zorn zu kämpfen hat, der muss sich fragen, ob ihm etwas zu wichtig geworden ist, etwas, was er um jeden Preis haben muss. Wer zu viel arbeitet oder zu vielen Aktivitäten nachgeht, vielleicht auch in der Gemeinde, der muss sich fragen, ob er diese Dinge braucht, weil sie ihm Erfüllung und Selbstwert schenken und ob es da nicht möglicherweise einen Motivationsgötzen gibt. Götzendienst ist also viel mehr als nur Gott nicht zu gehorchen. Götzendienst heißt, dein ganzes Herz hat sich auf etwas ausgerichtet, das dir wichtiger ist als Gott. Wie können wir unsere Götzen entmachten? Paulus gibt in seinem Brief an die Kolosser zwei Empfehlungen. In Kolosser 3 heißt es, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, dann orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Gott hat ihnen den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Richtet also eure Gedanken nach oben und nicht auf die irdischen Dinge. Ihr seid doch gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Die erste Empfehlung, wie wir Götzen loswerden können, wir sollen uns nach oben orientieren. Und das Zweite, eine Tatsache, die wir nicht aus den Augen verlieren sollten, unser Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Das heißt, wir sollen das, was Jesus für uns getan hat, wertschätzen, uns darüber freuen und darin ruhen. So entsteht fröhlicher Lobpreis und wir nehmen die Gegenwart Gottes wahr. Jesus muss für unsere Fantasie schöner sein als jeder Götze. Für dein Herz muss Jesus viel anziehender sein und motivierender sein als alles, was in uns herrschen möchte. Und wenn du deinen Götzen nur aus deinem Herzensboden reißt und versäumst, die Liebe Christi an die frei gewordene Stelle zu pflanzen, dann wirst du dich wundern, wie schnell der Götze wieder nachwächst. Oder du wechselst nur von einem Götzen zum anderen. Freude und Umkehr, das gehört zusammen. Umkehr ohne Freude führt in die Verzweiflung. Und Freude ohne Umkehr ist hohl und wird nur eine vorübergehende Inspiration statt einer tiefgreifenden Veränderung bewirken. Wenn wir unser Leben ändern wollen, weil wir Angst vor den Folgen der Sünde haben, dann bereuen wir eigentlich nicht unsere Sünden, sondern wir baden in Selbstmitleid. Umkehr aus Angst, die motiviert ist aus der Haltung heraus, ich muss mein Leben ändern, sonst bekomme ich Ärger mit Gott, ist in Wirklichkeit Selbstmitleid. Wir lernen unter solchen Umständen nicht die Sünde zu hassen und sie verliert auch nicht ihre Faszination für uns. Wir hören nur damit auf, weil wir denken, dass es für uns besser ist. Doch wenn wir uns darüber freuen, dass Jesus für uns gestorben ist und daran denken, wie viel es ihn gekostet hat, uns zu erretten, dann werden wir die Sünde hassen lernen. Umkehr aus Freude führt dazu, dass die Sünde ihre Faszination verliert. Wir besiegen die Götzen unseres Lebens nicht, indem wir ständig an unsere Gefühle oder unseren Willen appellieren. So funktioniert das Evangelium überhaupt nicht. Es fragt, was hat sich bei dir an die Stelle von Jesus gesetzt? Was ist zu deinem tatsächlichen Erlöser, Tröster und Freudenspender geworden? Was vermittelt dir deinen Selbstwert? Was immer die Antwort ist, das ist dein Götze. Der Erlöser und Tröster kann deine Bildung sein, es kann dein Geld sein, es kann der Alkohol sein, es kann der Sex sein. Wie entmachten wir unsere Götzen? Orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Das geschieht durch sogenannte geistliche Übungen, beispielsweise durch das persönliche Gebet, durch Gottesdienste und Zeiten des intensiven Nachdenkens über Gottes Wort. Durch Gespräche mit Menschen, die geistlich klar stehen, weil sie in Höhen und Tiefen von Jesus gehalten wurden. Wer sich nach oben fokussiert, an Christus orientiert, der erlebt, wie aus verstandesmäßig erfassten Inhalten, die wir vielleicht von klein auf gehört haben, Wahrheiten werden, die unser Leben heil machen und wirklich frei machen. Ein bloßer äußerlicher Gehorsam, der sich im Einhalten von Regeln und Gesetzen ausdrückt, der macht nicht von Götzen frei. Es ist einzig das auf Jesus ausgerichtete Herz, das Frieden und Freude aus Jesus bezieht. Wurde dir auch das Ziel geklaut? Der lebendige Christus aus der Mitte deines Lebens gedrängt? Das, was bei dir mal ganz vorne dran stand, abmontiert? Wenn Christus nicht ganz vorne steht, dann geht es nur um das Du. Dann leben wir selbstbezogen, aber nicht Christusbezogen. Du kannst dem auferstandenen Christus wieder den ersten Platz geben. Ihn allem anderen voranstellen. Wenn du das tust, dann können die uns träge machenden Götzen einpacken. Ich wünsche es dir. Amen.